Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Große Ehre für Schweizer Forscher. Michael Grätzl von der ETH Lausanne erhält den finnischen Millenniums-Technologiepreis. Synthetische Drogen wie Ecstasy sind weltweit zwar weiter auf dem Vormarsch, Schweizer Partygänger konsumieren aber eher zurückhaltend. Und Exzellenzinitiative in Äthiopien, wie das afrikanische Land zum Spitzenreiter in der Frühmenschenforschung werden will. Das sind die Themen von heute in Wissenschaft DRS2. Große Auszeichnung diese Woche in Helsinki für einen seit vielen Jahren in der Schweiz tätigen Forscher mit deutschen Wurzeln.
Receiver of the Millennium Technology Grand Prize 2010 is Professor Michael Grätzl.
Michael Grätzl, Professor an der ETH Lausanne. Er hat aus der Hand der finnischen Staatspräsidentin Tarja Halonen den Millennium-Technologiepreis 2010 in Empfang genommen. Michael Grätzl hat den Preis für seine Idee und die Umsetzung dieser Idee bekommen, stromerzeugende Solarzellen nach dem Vorbild der Photosynthese aufzubauen. Wir haben auch schon in dieser Sendung über diese Erfindung berichtet. Also eine Erfindung, eine Stromzelle, die wie das grüne Blatt aus Sonnenlicht Strom erzeugen kann. Anstatt Chlorophyll verwendet die Grätzl-Zelle einfache organische Farbstoffe, die das Sonnenlicht einfangen können. Die Technologie verspricht zum Beispiel eine viel billigere Stromproduktion als die heute gebräuchlichen Siliziumzellen. Patrick Tschudin hat die Preisverleihung in Helsinki vor Ort mitverfolgt und er ist mir nun zugeschaltet. Patrick Tschudin, warum ging denn der Preis, der weltweit höchst dotierte Technologiepreis, gerade jetzt an Michael Grätzl?
Nun, der Preis wird primär verliehen für technologische Innovationen, die wissenschaftlich brillant, wirtschaftlich vielversprechend und zum Wohle der Menschheit sind. Michael Grätzls Solarzellen erfüllen nun mal alle diese drei Kriterien. Aber ich denke, das alleine war es nicht. Die Juryentscheidung ist sicher auch zu sehen vor dem Hintergrund der Klimaproblematik, des steigenden globalen Energiekonsums insgesamt und zwar nicht ausschlaggebend, aber irgendwie war das spürbar hier im Raum vor dem Hintergrund der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Eine einfache, billige Technik, um die Sonne für die Stromproduktion anzuzapfen, die kommt da eigentlich gerade eben wie gerufen.
Nun, Michael Grätzl hat in letzter Zeit viele Preise gewonnen, auch den Balzan-Preis beispielsweise letztes Jahr und er wird auch als Nobelpreisträger immer wieder gehandelt. Wie wichtig ist dieser Preis jetzt für Michael Grätzl persönlich? Sie haben ja auch persönlich mit ihm sprechen können.
Also er sagte mir, das sei für ihn wirklich eine Bestätigung, eine Ermunterung, es gäbe Rückenwind für seine Arbeit. Die 800.000 Euro, die er hier gewinnt, die will er sofort wieder in sein Labor stecken. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Ermunterung, Rückenwind und Sichtbarkeit.
Die Grätzlzelle, die ist ja zumindest unter Insidern schon lange in aller Munde. Man redet immer davon, die Grätzlzelle sei kurz vor dem auch industriellen Durchbruch. Wie geht es mit dieser Technologie nun weiter?
Nun, es hieß immer wieder, es gäbe Probleme mit der Langlebigkeit der Grätzlzellen. Michael Grätzl hat mir gegenüber dem widersprochen. Er hat gesagt, er habe Daten gesehen, die nahelegen, dass seine Zellen bis zu 25 Jahren halten können, unter gewissen Bedingungen. Was jetzt anläuft, das ist tatsächlich die Industriefabrikation in Cardiff. Im englischen Cardiff steht die erste Fabrik, die die Zellen herstellt im industriellen Maßstab. Sie sind online bestellbar. In China startet dieses Jahr ebenfalls eine Pilotproduktion, eine zwar noch kleine, aber doch immerhin eine Pilotproduktion. Ich denke, das A und O werden mittelfristig der Preis der Zellen sein und die Einsatzgebiete. Wenn Grätzlzellen auf den Markt kommen, die plötzlich die Solarstromproduktion ermöglichen an Orten, wo es mit Siliziumzellen schlicht nicht möglich wäre, dann sehe ich da eine große Chance, dass diese Technologie sich wirklich durchsetzen wird. Durchsetzen muss dabei nicht unbedingt heißen, andere Anbieter zu verdrängen, denn es gibt natürlich bereits viele Player auf dem Solarstrommarkt global, das ist ein Milliardenbusiness, sondern die Grätzlzellen könnten da ihren eigenen Markt finden, mal vielleicht zugespitzt auf zwei Szenarien. Ich könnte mir vorstellen, auf der einen Seite eine spottbillige Solarzelle, quasi als Verbrauchsmaterial im kleinen und im großen Rahmen. Oder auf der anderen Seite wäre natürlich möglich, eine durchsichtige, vielleicht getönte oder ganz klare Solarzelle als architektonisches Gestaltungselement.
Wir werden sehen, wie sich dieser Markt entwickeln wird. Der Preis, den Michael Grätzl bekommen hat, heißt Millennium Technology Prize, wird in Finnland verliehen. Was ist dieser Preis denn überhaupt und was wird mit diesem Preis genau ausgezeichnet?
Den Preis stiften der finnische Staat und die finnische Hightech-Industrie gemeinsam. Und er wird vergeben für Technologien, die das Leben erleichtern und verbessern. Vergeben über ein mehrstufiges Verfahren. Universitäten, Akademien und so weiter aus der ganzen Welt können Kandidaten, Kandidatinnen vorschlagen. Die werden von einem Komitee ausgewählt. Dann werden 3 Laureaten bestimmt, die dann eingeladen werden. Und an einer Gala-Veranstaltung wird dann tatsächlich bekannt gegeben, wer von den 3 den Hauptpreis bekommt, den jetzt eben Michael Grätzl erhalten hat.
3 Nominierte, sagen Sie. Michael Grätzl hat den Preis gewonnen. Wer waren denn die anderen beiden, die jetzt in Finnland auf den Preis gehofft haben?
Das waren 2 Briten, Steve Ferber und Richard Friend. Steve Ferber ist der Entwickler des sogenannten ARM-Prozessors. Das ist ein leistungsfähiger Mikroprozessor, der wenig Strom verbraucht und seiner Zeit eigentlich immer deutlich voraus war. Den gab es bereits Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Und der hat besondere Eigenschaften, die ihn dazu befähigen, zum Beispiel heute in 98% aller Handys zu laufen. Ohne ARM-Prozessor eigentlich keine Mobilkommunikation. Der 2. ist Richard Friend. Richard Friend ist der Entdecker der Tatsache, dass gewisse Plastikarten in gewissen Konfigurationen Strom leiten und dabei sogar noch Licht abgeben können. Das heißt im Fachausdruck OLED, das sind die organischen lichtemittierenden Dioden. Mit diesen OLEDs werden neue Monitore möglich, zum Beispiel nur 3 mm dicke Bildschirme mit noch besseren Farben und noch höheren Auflösungen als alles bisherige. Und OLEDs brauchen kaum Strom, sind, weil aus Plastik, biegbar und es lassen sich damit auch neuartige Solarzellen herstellen zur Stromgewinnung. Unter den Medienleuten war ehrlich gesagt Richard Friend ein heißer Anwärter auf den Hauptpreis, aber er ging dann an Michael Grätzl.
Dieser Technology-Preis, Millenniums Technology-Preis, wird erst seit wenigen Jahren verliehen. Was beabsichtigt Finnland mit diesem hochdotierten Technologiepreis?
Für Finnland ist der Preis einerseits ein Vehikel, um sich international selber als Hochtechnologienation zu positionieren, und andererseits soll der Preis der finnischen Industrie Türen öffnen zu neuen Kooperationen. Scheint mir ein forschungs- und industriepolitisch interessanter und sicher legitimer Ansatz. Bei allen Verdiensten der Geehrten und aller Berechtigung, diese auszuzeichnen, sollte man aber vielleicht trotzdem diese nicht ganz uneigennützige Absicht der finnischen Organisatoren dieses Preises nicht ganz vergessen.
Der mit 800.000 Euro dotierte Millennium Technologiepreis 2010 geht also an Michael Grätzl von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Lausanne. Patrick Tschudin war für uns vor Ort in Helsinki mit dabei. Die Partyszene boomt weiterhin. Menschen tauchen am Wochenende auf den Dancefloors ab aus ihrem Alltag. Und da spielen auch synthetische Drogen eine Rolle. Stichwort Ecstasy und seine Nachfolger. Synthetische Drogen sind heute weiter verbreitet als etwa Heroin oder Kokain. Und weil synthetische Drogen in immer neuen Formen auf den Markt kommen, hinkt die Prävention immer hinten nach. An einer Fachkonferenz in Zürich haben Experten diese Woche die rasante Ausbreitung von synthetischen Drogen analysiert und einen möglichen Umgang damit diskutiert. Für uns mit dabei war Zürich-Korrespondent Klaus Ammann.
Matthew Nice beobachtet für das UNODC, das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, den weltweiten Drogenkonsum. Er schätzt, dass der Konsum synthetischer Drogen rund um den Globus um fast 1% jährlich zunimmt. Erklärungen für diese Zunahme gäbe es mehrere.
One, you can manufacture it yourself. Someone was talking about the shake and bake method, which is very easy to do.
Einerseits könne praktisch jeder diese Drogen selbst herstellen. Eine einzige Erkältungstablette, die den Wirkstoff Pseudoephedrin enthält, kann beispielsweise unter Zugabe von Haushaltschemikalien in einer PET-Flasche zu Crystal-Methamphetamin geschüttelt werden. So entsteht eine Aufputschdroge, die extrem süchtig macht und tödlich sein kann. Andererseits konsumieren immer mehr Menschen alltägliche Medikamente, wie zum Beispiel Hustensirup, in gefährlich hohen Dosen. Dabei haben laut Matthew Nice von der UNO viele Konsumenten keine Ahnung, welche Wirkungen und Nebenwirkungen diese Stoffe haben.
People often don't know what they're getting, or they think they're buying something that their friend might have used. And in fact, as was mentioned yesterday, several people have actually died because in fact they bought the wrong thing.
Und weil viele ihre Drogen übers Internet kaufen, erhalten sie laut Matthew Nice oft und ohne es zu merken nicht das, was sie bestellt haben. Was tun? Verbote sind oft das erste, naheliegendste, das gefordert wird, sobald eine Substanz eine gewisse Popularität hat. Auch das schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic will künftig schneller reagieren und neue Substanzen verbieten können. Doch Verbote sind höchstens ein Teil der Lösung, sind sich die Experten einig. Bill Sanders, Strafrechtsprofessor an der California State University in Los Angeles.
If we completely just ban all of these research chemicals, make everything illegal, well, that kind of downplays the potential therapeutic properties of these drugs.
Verbote führen nirgends hin, denn viele Substanzen seien auch mögliche Heilmittel. Ein Verbot nehme der Medizin so wertvolle mögliche Instrumente, sagt Bill Sanders. Und andererseits sei es vollkommen illusorisch, wenn man glaube, mit den Mitteln der Justiz den synthetischen Drogen Herr zu werden.
Do you think the criminal justice system already has enough problems with the drugs that are out there? Heroin, crack, I mean...
Die Strafermittler seien mit den herkömmlichen Drogen bereits mehr als ausgelastet, ist der kalifornische Strafrechtsprofessor überzeugt. Kommt dazu, dass sich der Markt der synthetischen Drogen so rasant entwickelt, dass sowohl Gesetzgeber als auch Ermittler immer hintendrein hinken.
I think an investment in information is critical.
Information und Aufklärung seien deshalb entscheidend, sagt Matthew Nice von der UNO. Dem pflichtet Alexander Bücheli von der Zürcher Jugendberatung Streetwork bei.
Man muss heutzutage versuchen, möglichst schnell, möglichst gute Informationen aufbereiten, diese ganz spezifisch dieser Zielgruppe oder dieser Gruppe, die möglicherweise mit synthetischen Drogen, mit diesen neuen Substanzen in Berührung kommt, diese darüber informieren, was das bedeuten kann, was man schon darüber weiß. Und man muss auch in Bezug auf diese Substanzen, ich denke, das ist ganz wichtig, eher global informieren und globalere Präventions- und Harm-Reduction-Messages transportieren.
In diesen Bereichen Schadensminderung und Prävention nehme die Schweiz zusammen mit den Niederlanden eine Vorreiterrolle ein. Die Schweizer Konsumenten werden seit Jahren offensiv über Risiken und Nebenwirkungen auch von synthetischen Drogen informiert. Alexander Bücheli.
Das hat bestimmt auch einen Einfluss, dass die Schweizer moderater sind in Bezug auf diese Substanzen im Vergleich zu anderen Ländern wie England oder wie Holland oder jetzt auf synthetische Drogen bezogen oder Deutschland, sind die Schweizer wie moderater.
Grundsätzlich tendierten die Jugendlichen in der Schweiz entgegen dem globalen Trend eher wieder weg von den synthetischen Drogen und hin zu legalen Drogen wie Alkohol. Doch das kann schnell ändern, ist Alexander Bücheli überzeugt.
Synthetische Drogen in der Partyszene, der Bericht von Klaus Ammann. Und wir kommen zu weiteren Meldungen der Woche aus Wissenschaft und Forschung mit meiner Kollegin Odette Frey. In den vergangenen Monaten wurden hauptsächlich in den USA immer wieder Umfragen veröffentlicht, die angeblich hätten zeigen sollen, dass die Sorge ums Klima bei den Menschen stark abnimmt. Die Fehler um den UNO-Klimabericht, die diesen Winter bekannt wurden, hätten zu einem solchen Meinungsumschwung geführt. Die Glaubwürdigkeit des Weltklimarats sei angekratzt. Doch nun kam diese Woche ein Professor der Universität Stanford in der New York Times zu Wort. Er spricht über neue Untersuchungen, die zu einem anderen Schluss führen. Odette Frey.
Ja, John Krosnicke ist Professor für Kommunikation und Politologie an der Universität Stanford. Er hat neue Daten. Er hat eine repräsentative Telefonumfrage in den USA durchgeführt und kommt zum Schluss, dass sich noch immer eine satte Mehrheit der US-Bevölkerung, nämlich 75%, um das Klima sorgt und von der Regierung Maßnahmen erwartet. Abgenommen habe der Wert zwar, sagt Krosnicke, aber nur leicht, und das Vertrauen in die Klimawissenschaft, das sei bei den Befragten unverändert hoch. Fehler im Klimabericht hin oder her.
Und welche Umfrage hat nun recht? Die neue oder die alten Untersuchungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die unterschiedlichen Ergebnisse, die hängen möglicherweise mit der Art und Weise zusammen, wie gefragt wurde. John Krosnicke kritisiert in dieser Hinsicht zwei der großen vorherigen Umfragen. Er sagt, ihre Fragen seien zu wenig neutral formuliert gewesen und hätten teilweise gar nicht die Überzeugung der Menschen in Sachen Klimawandel direkt abgefragt, sondern sie haben eher darauf hingezielt, herauszufinden, wie zufrieden die Menschen sind mit der Medienberichterstattung über den Klimawandel. Und das ist natürlich nicht das Gleiche. Das Ganze zeigt wieder einmal, dass man Umfrageresultaten generell mit einer gehörigen Portion Vorsicht begegnen sollte. Ich persönlich glaube eher, dass die Diskussion um den Fehler im Weltklimabericht der Klimawissenschaft keinen großen Schaden zufügt. Zum einen haben viele Menschen diese Diskussion gar nicht mitgekriegt. Und die, die sie mitgekriegt haben, die realisieren vermutlich gleichzeitig, dass die Hauptaussagen des Berichts durch diesen Fehler gar nicht tangiert sind. Hochgespielt wird diese Diskussion um diesen Fehler vor allem von den Klimaskeptikern, und ich denke, dass ihr Plan, der Wissenschaft damit zu schaden, dass der da nicht aufgeht.
Vom globalen Klima zur Umwelt vor unserer eigenen Nase in der Schweiz werden immer mehr Flüsse renaturiert. Was das der biologischen Vielfalt bringt, das haben nun 20 Studierende der ETH Zürich und der Wasserforschungsanstalt EAWAC an der Thur unterhalb von Frauenfeld untersucht.
Genau. Die Studierenden haben das für Algen und Insekten untersucht und herausgefunden, dass diese von der Renaturierung deutlich profitieren. Wenn der Fluss sich freier bewegen kann, dann beherbergt er auch mehr sogenannte Kieselalgen. Das sind winzig kleine Algen, die ganz unten in der Nahrungskette zu finden sind. Und es leben auch mehr unterschiedliche Wasserinsekten im Fluss. Im begradigten Flussabschnitt fanden die Studierenden nur 15 Artengruppen von Insekten, im renaturierten Abschnitt waren es 23, also 50% mehr. Der Grund für die höhere Artenvielfalt ist, dass sich in einem revitalisierten Fluss mehr unterschiedliche Lebensräume finden als in einem Fluss, der einfach nur gerade und gleichmäßig dahinströmt.
In Paris haben sich am Dienstag berühmte Mathematiker versammelt, um einen anderen berühmten Mathematiker, nämlich den Russen Grigori Perelman, einen Preis zu verleihen. Doch das ging ziemlich schief, Odette Frey.
Ja, Perelman ist einfach nicht aufgetaucht. Er gilt als verschrobener Sonderling, der in Moskau in bescheidenen Verhältnissen bei seiner Mutter leben soll und der kein Interesse daran hat, mit seinen Mathematikerkollegen zusammenzutreffen. Der Preis, es handelt sich immerhin um $1 Million. Dieser Preis des Clay Mathematics Institute wurde Perelman zugesprochen, weil er ein mathematisches Rätsel, die sogenannte Poincaré-Vermutung, gelöst hat. Bis zuletzt hatten die Veranstalter der Preisverleihung auch gehofft, er würde noch auftauchen, aber schließlich fand die Zeremonie ohne die Hauptperson statt. Offiziell abgelehnt hat Perelman den Preis zwar nicht, abgelehnt hat er aber bereits einen anderen renommierten Mathematikpreis, nämlich die Fields-Medaille. Die Gründe, die kennt nur er. Klar ist, sein mathematischer Beweis ist für die Mathematik ein Jahrhundertdurchbruch.
Das ist Wissenschaft RS2, Ihr aktuelles Hörfenster in die Welt der Forschung. Und wir blicken als nächstes nach Äthiopien. Es war eine Sensation, als ein internationales Forscherteam letztes Jahr das älteste Frühmenschenskelett der Welt präsentierte. Ardi wurde es genannt, und gefunden wurde Ardi in der äthiopischen Afar-Senke. Das war nur der letzte große Erfolg einer ganzen Reihe von Funden, darunter das Skelett der berühmten Lucy. Äthiopien läuft langsam aber sicher Kenia, Tansania oder Südafrika den Rang ab als Mekka für die Frühmenschenkunde. Und das ist kein Zufall, denn in Äthiopien wird kräftig in exzellente Forschung investiert. Ein erfolgreiches Beispiel dieser Exzellenzinitiative ist das sogenannte Middle Awash-Projekt, das den Frühmenschen Ardi entdeckt hat. Michael Stang hat es besucht und berichtet für uns direkt aus Addis Abeba.
Okay, show me the fossils. Eine Schar von Wissenschaftlern und Helfern räumt im Nebengebäude des Nationalmuseums von Äthiopien in Addis Abeba Fossilien um.
Elephants from Hadar, 1970s. field condition.
Neben Elefantenfossilien liegen in den alten Beständen auch Versteinerungen von Nilpferden, Antilopen und Nashörnern. Viele der Fundstücke sind so groß, dass mehrere Männer anpacken müssen, um die Millionen Jahre alten Knochen in das neue Forschungsgebäude direkt hinter dem Museum zu tragen, welches im Mai endlich fertiggestellt wurde.
That's really heavy, guys.
Tim White läuft der Schweiß von der Stirn. Zwar interessiert sich der Professor der Berkeley-Universität in Kalifornien und Co-Direktor des Middle-Arbors-Projekts normalerweise nicht für Elefantenfossilien, sondern vornehmlich für versteinerte Frühmenschenknochen, jedoch müssen bei der großen Umräumaktion alle mit anpacken.
So next on the agenda.
Die Paläoanthropologie, also die Forschung an der Stammesgeschichte des Menschen, schreitet in Äthiopien mit 7 Meilenstiefeln voran. Es sei der Erfolg jahrzehntelanger harter Arbeit, so Tim White. Am besten könne man den Verlauf dieses Forschungszweigs hier mit den afrikanischen Langstreckenläufern vergleichen. Über viele Jahre hinweg gab es keine erfolgreichen Läufer, aber irgendwann tauchten sie bei Olympia auf und gewannen immer mehr Medaillen. Und heute dominieren sie diese Disziplin.
Und genauso verhält es sich in der Paläoanthropologie. Früher waren Kenia und Tansania die Zentren für diesen Forschungszweig. Dort wurde aber nicht in die lokale Infrastruktur investiert. Ebenso wurden keine lokalen Wissenschaftler ausgebildet. Forschung war dann nur etwas, was von außen kam. Und leider sind bei Ausgrabungen dann auch noch Fossilien außer Landes gebracht worden.
Seit 20 Jahren kommt Tim White regelmäßig nach Ostafrika, um entlang des Flusses Awash nach den Zeugnissen früher Menschen zu suchen. Dort haben sich in den vergangenen 6 Millionen Jahren regelmäßig Überreste einzigartiger Pflanzen, Tiere und Menschen angesammelt. Die Forscher des Middle-Arbors-Projekts entdeckten in den vergangenen Jahren zahlreiche Fossilien verschiedener Frühmenschen. Ihr Erfolg beruhe im Gegensatz zu der Arbeit in anderen afrikanischen Ländern aber weniger auf ausländische Forschungsgelder oder die Expertise einzelner Gastwissenschaftler. White und seine Kollegen wollten von Anfang an in Äthiopien nicht einfach nur nach Fossilien suchen und diese in ihren Labors in den USA oder Japan untersuchen, sondern auch lokale Wissenschaftler ausbilden und die internationale Kooperation stärken.
In Äthiopien. Young Ethiopians became involved in the research.
In Äthiopien wurden junge Wissenschaftler seit jeher integriert, wie hier in Middle-Arbors. Dort sehen wir nunmehr die dritte Generation an äthiopischen Forschern, die ihre eigenen Projekte haben und neue Ausgrabungsgebiete erforschen. Äthiopien hat sich zu einer Art Vorzeigemodell für ganz Afrika entwickelt.
Der Erfolg Äthiopiens hat längst internationale Anerkennung erfahren und sogar einstige führende Länder hinsichtlich der Paläontologie wollen von den äthiopischen Strukturen lernen. So wurden vor kurzem Tim White und sein äthiopischer Kollege Berhani Ashford, ebenfalls Direktor des Middle-Arbors-Projekts, nach Johannesburg eingeladen, um dort über infrastrukturelle Entwicklungen und Ausbildungsmöglichkeiten für Wissenschaftler zu referieren. Und das in Südafrika, einem hochentwickelten Land, in dem die ersten wichtigen Frühmenschenfunde überhaupt gemacht wurden. Berhani Ashford ist das Paradebeispiel für den Erfolg eines äthiopischen Wissenschaftlers. Nach einem Geologiestudium in Addis Abeba setzte er dank eines Stipendiums sein Studium in Berkeley fort, wo er 1988 als erster Äthiopier einen Doktorgrad im Fach Anthropologie verliehen bekam. Dort lernte er auch Tim White kennen. Seit dieser Zeit forschen die beiden gemeinsam, vor allem in Äthiopien. Den Erfolg ihrer Ausgrabungen sieht er aber vor allem in der zunehmenden Expertise der in- und ausländischen Teammitglieder.
Früher waren wir bei Ausgrabungen nur eine Handvoll Leute und es war kaum ein richtiger Wissenschaftler darunter. Aber heute ist es eine große und gut ausgebildete Mannschaft. Die Forscher kommen aus Frankreich, Spanien, England, der Türkei, aus Mexiko und Japan. In dem internationalen Team arbeiten auch viele Äthiopier und alle profitieren von der Vielfalt. Ich glaube, das ist der Grund für unseren Erfolg.
Dank eines hochgradig besetzten Forscherteams, neuer Techniken und einer einmalig reichen Fossilienlandschaft sei es heute viel wahrscheinlicher als früher, spektakuläre Fossilien wie Ardi zu finden, das 4,4 Millionen Jahre alte Skelett der Art Ardipithecus ramidus, dessen Beschreibung das Fachmagazin Science als wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres 2009 würdigte. Die sensationellen Fossilienfunde könne man als Motor für die äthiopische Forschung betrachten, fügt Berhani Ashford hinzu. Obwohl Äthiopien eines der ärmsten Länder der Welt ist, brachte die Regierung rund 2,7 Millionen Euro für den Bau eines neuen Forschungsgebäudes auf. Nach 5 Jahren Bauzeit ist das mehrstöckige Gebäude endlich fertig. Nun soll in dem weißen Neubau gelehrt und geforscht werden, sagt Jonas Bijene. Zwar ist er in erster Linie Vertreter vom äthiopischen Ministerium für Jugend, Sport und Kultur, jedoch versteht sich der studierte Anthropologe als Dritter im Bunde der Co-Direktoren des Mittelerbosch-Teams weiterhin als Forscher. So oft es ihm möglich ist, fährt er mit auf die Ausgrabungen.
Wir wollen eine Art Exzellenzzentrum für unser Natur- und Kulturerbe werden. Dabei planen wir, dass regelmäßig aus ganz Afrika Präparatoren, Archivare, Kuratoren und Mitarbeiter der Kulturministerien hierher kommen und wir sie fortbilden, sodass sie das Wissen mit nach Hause nehmen und die Kulturgüter überall gewahrt und zeitgemäß untersucht und archiviert werden. Unser großer Traum ist es zudem, dass dieses Laborgebäude auch eine Fortbildungsstätte für Wissenschaftler wird.
Neben der Ausbildung der Nachwuchsforscher hat auch die Archivierung der Kulturgüter oberste Priorität. 25 Mitarbeiter werden ab sofort sämtliche Sammlungen aus Kunst, Archäologie, Paläontologie und Paläoanthropologie neu katalogisieren.
Next year we have also a room for X-ray.
Als nächstes haben wir hier den Raum für die Röntgenaufnahmen und Computertomographien. Noch haben wir die Geräte nicht, hoffen aber, dass wir zukünftig auch solche Arbeiten hier durchführen können.
Auch Berhani Ashford sieht das neue Gebäude als Magnet für internationale Projekte. Dennoch müsse man Realist bleiben. Zwar habe die Regierung bezahlt, was sie konnte, ein extra Budget wird es aber nicht geben. Dies schmälert den Erfolg jedoch nicht. Auch auf Seiten der Hochschulen sei zu spüren, dass es mit der Paläoanthropologie weiter vorangeht.
Vor kurzem wurde hier an der Universität in Addis Abeba ein Fachbereich für Humanevolution eröffnet. Ich hoffe, dass die neuen Studenten von unserer Arbeit profitieren werden, denn wir haben unglaublich viele Fossilien und einzigartige Zeugnisse aus der Frühzeit des Menschen. Für die Zukunft sind wir gut aufgestellt.
Investitionen in die wissenschaftliche Zukunft Äthiopiens. Die Reportage von Michael Stang.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.